ARD Sounds.
Hallo everyone und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden. Ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Und herzlich willkommen auch von mir, Ingo Zamperoni, Moderator der ARD Tagesthemen. Und wir haben wieder so einiges zu besprechen in einer Woche, die ja die letzte der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA ist. Mittlerweile findet dieses Turnier ja nur noch in den USA statt, die letzten Spiele. Und Jeff, ich muss sagen, ich habe schon so ein bisschen sowas wie ein Post-Tournament-Blues schon. Ich freue mich immer so riesig auf Weltmeisterschaften und die ersten Wochen, wo alle noch dabei sind und du jeden Tag Spiele hast, den ganzen Tag Fußball gucken, so ungefähr. Und jetzt so dünnt sich das so hinten nach hinten raus. Ich freue mich natürlich auf diese hochklassigen Halbfinalbegegnungen diese Woche, aber wir müssen sagen, vor unserer letzten Folge stand ja noch das USA-Spiel an, nach der ganzen Kontroverse um die zurückgenommene rote Karte, beziehungsweise die pausierte rote Karte, wenn man so will. Und auch wenn wir jetzt kein Eisen mehr so richtig im Feuer haben, sind wir doch froh, dass die USA, muss man sagen, ausgeschieden sind, oder?
Ja, das ist, wie du sagst, Ingo, der Vorteil von einer Multikulti-Familie. Wir haben viel Eisen im Feuer und wenn ein Mannschaft raus ist, dann haben wir noch ein paar. Also dieses Mal, die Italiener haben das gar nicht geschafft, aber wir hatten die Deutsche und die Amerikaner. Und aber wie gesagt, nach dieser Entscheidung von FIFA, die rote Karte zurückzunehmen von Florian Balogun, der Star der US-amerikanischen Mannschaft, nach Trump, Gianni Infantino, angerufen hat. Gab es eine dunkle Wolkan über der Mannschaft und über dieses Spiel. Und das hat man sogar auf der Spielfeld gesehen, denke ich. Die Amerikaner sah ein bisschen verwirrt aus. Es war überhaupt nicht das starkste Spiel. Im Gegenteil, die Belgier hat man das Gefühl, ein bisschen Energie von die ganze Situation bekommen, ein bisschen einen Schub. Also wir haben auch gedacht, vielleicht würde der Trainer von der amerikanischen Mannschaft sagen, nee, obwohl er spielen kann, Balogun bleibt auf der Bank, aber das war nicht der Fall. Aber also, du, wie meine Mutter immer sagt, winners never cheat und cheaters never win. Also Gewinner schimmeln nicht und Schimmler gewinnen nicht. Also,
Schummler, nicht Schimmler.
Schummler, Entschuldigung. Aber gut, es ist ein Beispiel von, also egal, Trump versucht immer alles, er sagt selber immer rigged, er benutzt dieses Wort, der Wahl war
gezinkt.
Und hat er in einer Art und Weise dieses Mal auch ein bisschen durch Hintertür die Mannschaft zu helfen, das zu fixen, also durch Kontakte, durch seine Macht. Aber ne, auf dem Spielfeld hat das nicht, also am Ende sind die 11 Spieler gegeneinander und er kann das nicht kontrollieren. Und dann am Ende gewinnt.
Ja, das ist Bessere. Das Schöne ja am Sport auch, auch wenn man vielleicht Tendenzen hat, aber am Ende und jetzt auch wirklich die Favoriten im Halbfinale stehen, aber man, you never know, das ist ja auch das Spannende, deswegen fasziniert uns Sport ja auch so und in den USA auch so, man weiß immer nicht, wie es ausgeht und selbst ein US-Präsident mit all seiner Macht wie Trump kann das nicht beeinflussen und hat es aber vielleicht sogar eben, wie du sagst, beeinflusst, aber im Negativen für seine Mannschaft, für die USA aber ich glaube, was ich damit meine ja auch ist, dass dieser schwarze Wolke, wie du es gerade genannt hast, so passend jetzt eben nicht mehr über dem Turnier ist. Man hätte, stell mal vor, die wären weitergekommen, vielleicht sogar mit einem Tor von Balogun in der Nachspielzeit oder so, dann hätte das die ganze Zeit Diskussionen ausgelöst und man hätte die ganze Zeit gesagt, ja, ihr seid ja nur weiter, weil und so weiter. Insofern, so ist es ein klarer Sieg gewesen für Belgien, Diskussion beendet. Schade für die USA, schade für die Gastgeber dieses Turniers. Aber
schade für unsere Familie, der jetzt keine Mannschaft mehr an der hat. Aber wir gucken sehr gerne trotzdem.
Natürlich. Sind ja, wie gesagt, auch spannende Partien. Ja, aber ihr merkt, Fußball ist ein großes Thema in unserer Familie. Aber wir wollen in dieser Folge auch auf eine ganze Reihe anderer Entwicklungen eingehen. Die wiederaufflammenden Kampfhandlungen im Persischen Golf, ein Gerichtsurteil des Supreme Courts zu den Machtbefugnissen des Präsidenten und dann hatten wir ja noch vergangene Woche einen NATO-Gipfel in der Türkei, also es ist eine Menge auf dem Zettel, aber beginnen wollen wir mit der Nachricht vom Wochenende, die das Thema in der amerikanischen Politik war und ist, der überraschende Tod von US-Senator Lindsey Graham aus South Carolina und das war wirklich eine überraschende Nachricht, weil er mit 71 auch noch sehr fit war, war am Freitag noch in der Ukraine, hat Präsident Volodymyr Zelensky getroffen, befindet sich im Wahlkampf zu einer Wiederwahl im November bei den Midterms, wäre er für eine fünfte Amtszeit, er ist seit 2002 im Senat gewesen, davor war er Abgeordneter. Also nichts deutete darauf hin, dass er irgendwie angeschlagen wäre oder so und dann kam er zurück am Samstag aus Europa und am Abend ging dann ein Notruf ein und offensichtlich, so sind die ersten Berichte jetzt auch aus der medizinischen Abteilung, hat er einen Aortaabriss am Herzen gehabt und das ist natürlich eine sehr, sehr riskante, gefährliche Entwicklung und daran ist er jetzt wohl verstorben und das bedeutet eben auch für den Senat eine der schillerndsten Figuren auch, aber auch eine der bekanntesten Figuren, einer der bekanntesten Senatoren auch hier in Deutschland, weil auch so lange eben Senator war, fehlt jetzt. Und hier in Deutschland kennen ihn viele. Er war ein regelmäßiger Gast auch und Teilnehmer und auch Vorantreiber der Sicherheitskonferenz in München. Jeff, da haben wir ihn jetzt noch Anfang des Jahres live und in Farbe gesehen. Und ich habe ihn vor einigen Monaten auch in den Tagesthemen interviewen können. Also ja, das ist schon eine Lücke, die er hinterlässt.
Graham war ein Senator von einer anderen Zeit. Ne? Er war jemand, der nicht nur, also worked across the aisle, wie wir sagen. Er hat mit beiden Parteien gearbeitet, hat versucht, die zusammenzubringen. Aber er war auch eine Brücke zwischen die verschiedenen Zeiten, die verschiedenen Äras von der Republikanischen Partei, von vor und nach Trump, von der Republikanischen Partei, von Reagan und Fiscal Conservatives und Bush und die MAGA-Republikanische Partei. Und also für viele Leute, ich merke online, es gibt viele Posts an Erinnerungen und Rest in Peace und so weiter. Und auf jeden Fall viel gesagt, Donald Trump hat geschrieben auf Truth Social, ja, wir haben einfach die Beste verloren, hat sogar auch Benjamin Netanyahu, wir haben einen großen Unterstützer verloren. Ich glaube, Zelensky hat auch.
Ja, aus aller Welt, auch aus Deutschland kam da
Kondolenzbekundungen. Besonders als die zwei Länder, wo er sehr, sehr involviert war. Und wie du sagtest, er kam gerade zurück aus Kiew. Aber von der demokratischen Seite sah man eine andere Art Ehrung. Es war mehr Leute, die haben gesagt, ich würde ihn gern erinnern von seiner Zeit bevor 2016, als jemand, der hat diese Brücke gebaut zwischen die Parteien, als jemand, der war sehr eng befreundet mit John McCain, ein anderer republikanischer Senator, der vor ein paar Jahren gestorben ist und auch jemand, der war bekannt, mit beiden Seiten zu arbeiten und er hat das Land geliebt und alles getan vor der Demokratie. Und das ist irgendwas, wo Leute sagen, ja, ich erinnere ihn so und nicht wie in die letzte Zeit, die letzten 12 Jahre, die Trump-Zeit. Weil viele Leute haben das Gefühl, dass er hat einfach seine Moralen und alles, was hat ihm definiert, ein bisschen einfach weggeschmissen. Und dass er plötzlich hat gesagt, müssen wir nicht vergessen, dass er war auch selber ein Kandidat für Präsident in 2015. Gegen Trump das erste Mal und hat dann Trump nicht nur ganz doll kritisiert und hat gesagt, dass er ist komplett unfit for office. So jemand kann nicht Präsident werden. Aber er hat auch
gesagt, auch das Beste, was Trump machen kann für Amerika, wenn er das Great Again machen will, dann soll er zur Hölle fahren.
Ja. Also. Und hat nicht für ihn gewählt auch. Ja. Aber nach dem 6. Januar, nach der Attacke an der Kapitol, hat er gesagt, auch, ja, ich bin raus, ich kann das nicht mehr. Aber er hat gesagt, wir sollen Trump nicht impeachen. Also irgendwie hat er gesagt, Trump ist der Zukunft von dieser Partei und wir müssen alle an Bord und das mache ich auch. Und irgendwie er hat, weiß ich nicht, wie er damit gerechnet hat, vielleicht hat er gedacht, ja, ich habe meine besondere Thema, so wie er war bekannt als ein Hawk, als jemand, der also hinter Trump war, wenn es zu tun hat mit Unterstützung für Israel, mit Unterstützung eigentlich für Ukraine, was hat für wirklich versucht, auf der Weg zurück nach Washington eine Gesetz für Sanktionen gegen Russland zu vorstellen. Manche jetzt im Kongress sagen, dass wir sollen das zustimmen für als eine Ehre an Lindsey Graham. Aber wie man weiß, er hat andere Unterschiede mit Trump. Er war gegen seine Zollpolitik, aber hat ihn sehr unterstützt, wenn es um Iran geht, zum Beispiel in seinen militärischen Aktivitäten.
Ja, Lindsey Graham war auf jeden Fall ein außenpolitischer Falke, wie du sagst, Befürworter für Amerikas Intervention im Irak, in Afghanistan, auch gegen den Iran mit einer harten Haltung, aber dann nicht blinde Gefolgschaft, wenn man so will, außenpolitisch für Trump. Aber dieses Sanktionspaket zum Beispiel, da hat er Trump seit Monaten in den Ohren gelegen. Auch das Interview in den Tagesthemen, das ich mit ihm geführt habe, war genau eben dazu, wo er sagte, wir müssen all diejenigen Länder sanktionieren, die russisches Öl und Gas kaufen, um damit Putins Kriegskasse auszutrocknen und diesen Krieg gegen die Ukraine damit so zu beenden. Das war der Plan und er hat die Ukraine sehr unterstützt. Insofern ist das ein schwerer Verlust auch diesbezüglich. Aber wie du sagtest, es ist schon so dieses, nachdem er so gegen Trump war, dass er dann wahrscheinlich, das heißt, er hat auch sehr viel Golf mit ihm zusammengespielt und gesagt hat, ja, ich glaube einfach nüchtern, vielleicht auch machtpolitisch kalkuliert, das ist jetzt der Ton hier in der Partei und nach dem richte ich mich und hat ihn sehr unterstützt. Also man muss auch sagen, innenpolitisch hat er Trump sehr unterstützt und geholfen auch beim Durchbringen dieses Big Beautiful Bill, ne, also die Steuersenkungen und die Ausgaben für Verteidigung und auch an der Grenze. Und auch, man darf nicht vergessen, auch in Trumps erster Amtszeit, da war er der Vorsitzende des Justizausschusses im Senat und hat daneben der Ernennung auch von Richtern für den obersten Gerichtshof wie Amy Coney Barrett, aber auch Dutzende von Bundesrichterstellen besetzt oder geholfen, die zu besetzen. Und das ist ein riesen, riesen Gewinn auch für die MAGA-Bewegung und auch für Trump, weil da auf ganz vielen Ebenen junge, auf Lebzeiten ernannte Richter auf Berufungsgerichtsebene, auf Bundesebene jedenfalls. Und da sind viele Stellen, die eine Trump-Amtszeit und auch seine Lebzeit hinaus überdauern werden und auch eben die Ausrichtung der Gerichtsbarkeit in den USA beeinflussen werden. Also ja, das ist schon, ich meine, das ist nicht ungewöhnlich, dass US-Senatoren im Amt versterben. Man muss sich nochmal anschauen, wie alt viele Mitglieder des US-Senats sind. Und ehrlicherweise dachten die wahrscheinlich die meisten, dass Mitch McConnell jetzt irgendwann demnächst mal versterben würde. Aber
er war ja genau 3 Wochen nichts zu sehen, Mitch McConnell aus Kentucky. Und plötzlich hat er veröffentlicht, dass er im Krankenhaus war er ist umgefallen. Und aber genau, also wir haben eine ziemlich große Zahl von Geriatric, von älteren Abgeordnete. Und eigentlich Graham war nicht so alt. Also 71 ist nicht so alt.
Nein.
Wie du sagtest, er war ziemlich fit, aber mit einer Geschichte von Herzproblemen in die Familie. Also es war auf jeden Fall ein großer Schock. Es war komplett unerwartet und sehr plötzlich. Und wenn sowas passiert, ja, also wie gesagt, also es ist schockierend für alle. Alle kennen ihn als ein Kollege und ob er, ja, man, sein Legacy ist wirklich zerstritten. Und wie gesagt, Leute sehen das als vor und nach Trump und kann man konzentrieren auf eine oder der andere Seite. Es hängt an, wo man selbst auf der politischen Spektrum steht.
Ja, aber es ist schon erstaunlich, was für eine Kehrtwendung. Aber ich meine, J.D. Vance hat das ja auch so als Senator und hat er ja auch Trump ziemlich kritisiert und dann hat er gesagt, okay, pass auf, dahin weht der Wind jetzt, dann richte ich mich danach jetzt mal aus und hat ja beiden in gewisser Weise auch genutzt. Ja. Aber das ist natürlich fragwürdig.
Ja, aber auf jeden Fall, was das bedeutet jetzt, also ist, dass die Senat hat ein weniger Republikaner im Moment im Senat und das mit einer sehr hautdünnen Mehrheit. Jetzt kann der Gouverneur von South Carolina eine neue da reinstellen für diese Zwischenzeit bis zum Ende der Amtszeit von Graham, was sollte sowieso am Ende des Jahres zu Ende gehen. Aber das ist auch ein Problem für the Midterms. Also das Zwischenwahl findet im November statt. Und Graham war der Kandidat für die Republikaner gegen eine demokratische Kandidat. Sie heißt Annie Andrews, eine Kinderärztin, die eigentlich, also sieht ziemlich stark aus, mindestens in dieser Vorwahlkampfzeit. Und jetzt ist das unsicher, wer wird seine Stelle nehmen.
Ja, das ist in der Tat vielleicht, aber vielleicht ist es auch gerade, weil er so jetzt so überraschend verstorben ist, ist das vielleicht auch ein Momentum für die Republikaner. Auf jeden Fall regelt das jeder Bundesstaat für sich selber, was in solchen Fällen passiert. Das ist ja in den USA so üblich, dass da 50 verschiedene Möglichkeiten oft bestehen, wie das gemacht wird. Und wie du sagst, jetzt kann der Gouverneur von South Carolina, Henry McMaster, eine Interimskandidaten erstmal hinstellen, damit dieser Platz nicht vakant ist, wenn es noch Abstimmungen geben sollte bis zum Ende der Zeit. Aber ich habe mal nachgelesen, ist auch interessant, wie dann in South Carolina genau so ein Fall, falls einer der Kandidaten, der sich durchgesetzt hatte vor einigen Wochen, hatte Graham sich ja bei den Republikanern in den Vorwahlen durchgesetzt als der Kandidat gegen 5, 6 andere. Was passiert dann? Und da ist es klar geregelt, dass es dann am zweiten Dienstag nach Eintreten dieser Vakanz eine einwöchige Nominierungsphase beginnt, also quasi jetzt am Samstag verstorben. Das heißt, nicht diesen Dienstag, nicht morgen, sondern nächste Woche beginnt dann eine einwöchige Phase, wo man sich dann quasi den Hut in den Ring werfen kann, sich melden kann und sagen kann, ich will da jetzt antreten. Und dann wiederum läuft eine weitere Phase am zweiten Dienstag nach Ende dieser Nominierungsphase, muss es dann eine Sonderprimary geben. Und das ist in diesem Fall also der 11.8., natürlich wieder ein Dienstag. In den USA wird immer nur dienstags gewählt, traditionell. Ja, und dann werden sich die Kandidaten da durchsetzen, um dann im November, die Vakanz stand ja dann an oder die Wiederwahl stand ja an für die Midterms. Wir wissen ja, der Senat, da werden die Senatoren immer auf 6 Jahre gewählt, aber alle 2 Jahre bei den Midterms und den Präsidentschaftswahlen ist es so gestaffelt, dass alle 2 Jahre dann etwa ein Drittel des Senats neu gewählt wird. Und jetzt war halt zufällig South Carolina eben dran und da wird sich dann ein Kandidat dann rausschälen. Und ich bin mal gespannt, wie du sagst, ob das jetzt eher in Anführungsstrichen ein Vorteil, ist ja tragische Umstände, aber ob das jetzt quasi ein Momentum auch für die Republikaner ist, vielleicht auch aus Mitleid und vielleicht auch aus
Oder das Gegenteil.
Oder das Gegenteil.
Oder das Gegenteil, weil alle haben, wie wir gesagt haben, also Graham war schon im Amt seit 2002 und er war sehr bekannt und das ist sehr wichtig. Und jetzt vielleicht kommt eine neue, der nicht so bekannt ist und diese Annie Andrews, die hat Zeit, seit dem letzten Jahr, dass sie sich kandidiert, sich bekannt zu machen. Und also das könnte ein großer Vorteil für...
Ja, können wir deinen Bruder ja mal dann fragen, wie er sich dann entscheiden wird. Der wohnt ja in South Carolina. Vielleicht kurz vor der Wahl hier in unseren Podcast einladen. Aber ich weiß noch, als ich Lindsey Graham interviewt hatte für die Tagesthemen im Vorgespräch, als wir so Kamera eingerichtet haben und Ton gecheckt haben und so, habe ich ihm das erzählt, dass dein Bruder Matt in South Carolina lebt. Und dann sagt er sofort, oh, a voter! Und ich gesagt, ich weiß nicht.
Immer in Campaign-Modus, ne?
Ja, also, war er immer. Das war ein Arbeitstier und war sehr, sehr engagiert und deswegen war er auch so omnipräsent. Und aber er hatte auch diesen, er bleibt mir auch deswegen so in Erinnerung, weil er diesen Southern Slang so drauf hatte. Er stand auf diese genteel Southern, den du so gut nachmachen kannst.
The
ne?
Southern Draw. Oh, honey. Also.
Genau, ja.
Ja, das sehr, sehr charmant sein kann, das stimmt. Also wie er mit dieser sehr, sehr dicke, also wie Honig, diese Akzent hat er
und auch langsam,
oft benutzt in einer charmante Art, das stimmt. Aber genau, also mal sehen, was das bedeutet. Auf jeden Fall im Senat, das bedeutet eine weniger mindestens für die nächste Zeit Stimme. Und das ist problematisch. Er hat auch die Tod von Graham benutzt als eine Gelegenheit über die SAVE Act. Das haben wir schon diskutiert. Das ist ein Gesetz vor Kongress, das er unbedingt passen will. Und also ohne Graham, der das unterstützt hat, wird es immer schwieriger, durch den Kongress zu bringen. Aber genau, also es ist auf jeden Fall eine Chance. Diese Midterm, diese Zwischenwahl im November ist eine große Chance für die Demokraten, die Mehrheit im Kongress. Also eigentlich, das sieht ziemlich gut aus. Im Senat sah am Anfang wirklich fast unmöglich aus, dass die Demokraten die Mehrheit übernehmen im Senat. Aber wer weiß, vielleicht jetzt mit dieser neuen Entwicklung könnte es wirklich eine Realität werden.
Eine Lücke bei den Republikanern jedenfalls, die da gefüllt werden muss. Aber auch die Demokraten, wo du sie gerade ansprichst, Jeff, müssen ja auch einen Kandidaten in den Primaries neu aufstellen für die Wahl im November. Und zwar im Bundesstaat Maine, ganz im Nordosten der USA.
Genau, die Demokraten sind auch in a pickle, wie wir sagen. in eine Sauergurke, was würde man das...
In der Klemme, würde man wahrscheinlich sagen. Wir sind nicht in der sauren Gurke, aber bei uns gibt es die saure Gurkenzeit. Also wenn etwas nicht so rosig läuft oder irgendwie nicht so opulent ist, dann...
Okay, also das ist der Sinn der Sache.
So ähnlich, genau.
Also es ist gerade, in a pickle.
The Democrats are in a pickle.
Ja, genau. Also in Maine, wie du sagtest. Also das in Maine ist auch eine sehr, sehr
wenn ich das noch einwerfe. Democrats are in a pickle, also in der sauren Gurke und eben nicht in einer Hautunreinheit. Ne? Also
das stimmt.
Das klingt so ähnlich, aber ja.
Ja, nee, aber ist nicht so. Es ist für die Teenies, die hören jetzt unser Podcast, würde wahrscheinlich sofort an ihre Haut denken. Aber nein, saure Gurke deswegen. In Maine, es gibt eine sehr wichtige Wahl. Und deswegen, weil die Amtinhaber im Senat von Maine, Susan Collins, also eine Bekannte, weil sie eine Republikanerin ist, die manchmal ist ein von den wenig, die wählt zusammen mit Demokraten. Aber trotzdem, in Maine sind die Wähler nicht zufrieden mit Susan Collins und wie sie wählt und würden, also es gibt viel, die von den demokratischen Seiten, die sehen das als eine Chance für eine demokratische Kandidat. Also am Anfang gab es eine Bekannte aus Maine, Janet Mills, sie ist die ehemalige Gouverneurin von Maine, aber ist auch 78 Jahre alt. Und das ist irgendwas, das, obwohl sie bekannt ist als ehemalige Gouverneur, die Demokratische Partei hat gesagt, hey, haben wir nicht jemand, der ein bisschen jünger ist? Wir wollen nicht wieder jemand, der 80 wird in ihrer Amtszeit wählen. Also haben wir nicht jemand, der ein bisschen jünger, ein bisschen... Und deswegen haben sie jemanden gefunden, der heißt Graham Plattner. Und Graham Plattner ist eine Austerbauer,
Ein Austernfarmer, ein Austernfischer.
Genau, ja. Austerfarmer. Er ist auch ein Marine Corps Veteran. Also Austerfarmer ist jemand, das ist eine ganz ein Beruf, das aus Maine. Also die sind bekannt für ihr Meeresfrüchte und Austern und das ist,
und Lobster.
Er ist jemand, der ein Lobster, genau. Aber jemand, der wirklich gesehen ist oder war als authentisch, als eine echte lebenslange Mainer, der kennt das Bundesstaat, der ist ein von uns. Aber es hat nicht lange gedauert, bevor es kam, ne, das ist der Vor- und Nachteil, als jemand als zu kandidieren, der nicht keine Erfahrung hat in der Politik wie Graham Plattner. Als Vorteil ist er jemand, der total authentisch wirkt. Ne? Also wie Trump selber, jemand, der kommt nicht aus der Politik, jemand, der kämpft für die Leute von Maine und weil er ist ein von uns und so weiter. Der Nachteil, wenn man keine politische Karriere schon hatte, ist, dass man weiß nie, wenn es gibt Skeletons in the closet, wie wir sagen. Skelett im Kleiderschrank.
Ja, im Deutschen sagen wir Leichen im Keller.
Leichen im Keller, ja, genau.
Ja, also ähnliches Bild, nur nicht ganz wirklich. Ja,
also
ja.
Irgendwelche Geheimnis oder so Sachen, die könnte gefährlich sein, Kontroverse und so weiter. Und das ist genau, was passiert ist. Es kam raus erstmal, dass er hat ein Tattoo von einer Nazi-Zeiten Totenkopf auf seinem Brust. Er hat verschiedene Geschichte von Sexting, also von Schreiben an verschiedene Frauen, wo er schon in einer Beziehung war. Und dann kam die letzte raus, eine Vorwurf von Sexualgewalt. Und das mit jeder Vorwurf, mit dieser Geschichte von der Tattoo, haben die Demokraten sich trotzdem ihm unterstützt, haben gesagt, das war in der Vergangenheit. Ein paar Leute waren ein bisschen so, oh, oh, wo geht das hin? Weil, wie wir sagen, wo es Rauch gibt, gibt es auch Feuer. Sagt ihr das auch?
Nee.
Where there's smoke, there's fire. Also,
ja. Wobei, doch so ähnlich, ich glaube, das Bild sagen wir auch im Deutschen. Ja, ja.
Ja, also wenn es gibt ein paar Vorwürfe oder Geruch von Misconduct, Belästigung, dann oft gibt es irgendwas, das kommt raus oder irgendwas hinter diese Geschichte. Und genau, und dieser Vorwurf ist zuletzt rausgekommen. Und dann mit diesem letzten Vorwurf haben seine Unterstützer und die Demokratische Partei gesagt, nee, geht nicht mehr, er kann nicht unser Kandidat sein, das geht nicht. Insofern, die Demokraten finden sich in einer ähnlichen Situation in Maine wie die Republikaner in South Carolina kurz vor der Primary oder der Zwischenwahl im November, es gibt keinen Kandidat. Und dann gibt es eine Rennen, irgendjemanden zu finden, der kann diese Stelle nehmen. Also es wird auf jeden Fall, wie gesagt, Maine ist eine ganz wichtige Stadt für die Demokraten, ist eine Möglichkeit, die Bundesstaat zu flippen, wie man sagt, also zu gewinnen von den Republikanern und dieser Versuch, die Mehrheit im Senat zu kriegen.
Ja, wegen der Unzufriedenheit mit Susan Collins, ne? Genau. Also es ist echt ein vergebener Elfmeter, um beim Fußball-WM-Talk zu bleiben. Ja, also die hatten da echt eine Chance und man fragt sich, ob die Demokraten das nicht ein bisschen vorher mal hätten prüfen können, ob es da irgendwelche, und das ist ja, dieser Vorwahlkampf ist ja eigentlich auch dafür da, um genau solche Sachen auch glatt zu ziehen, weil natürlich in der Konfrontation mit dem Gegner der anderen Partei dann für die Midterms im November, da geht es dann richtig zur Sache und dann kommen ja auch viele Sachen raus. Vorwürfe, es sind jetzt Vorwürfe, muss man sagen. Also es ist, ne, ist ja nicht verurteilt, strafrechtlich in dem Sinne. Aber ja, das ist
Aber das ist noch ein Beispiel von die Demokraten doubling down. Ne? Die haben so Warnung gekriegt, die haben gesehen, dass das könnte, wir wissen nicht, wo es hingeht, das könnte gefährlich sein. Genau mit der Senator aus Pennsylvania, John Fetterman, er war auch so ein Kandidat, sehr authentisch aus Pennsylvania, kam gut rüber, trag nie einen Anzug, aber dann hat er einen Schlaganfall und war für eine längere Zeit im Krankenhaus und statt zu sagen, hey, weißt du was, vielleicht sollst du auf deine Gesundheit konzentrieren, wir wissen nicht, wie es weitergeht, die haben gesagt, nein, 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 er kommt zurück, kein Problem. Also ich finde, man muss manchmal, bevor es zu spät ist, oder ein gutes Beispiel war diese Debatte als zwischen Trump und Biden. Mhm. Und die Demokraten haben trotzdem gesagt, nee, 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 alles gut mit Biden. Ja, klar, er ist älter, aber nein, 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 er ist fit genug. Ja. Und dann hat, ja, also wir wissen alle, was passiert ist dann. Also 107 Tage vor der Wahl ist seine Vizepräsidentin Kamala Harris da, die neue Kandidat geworden. Also insofern,
und es ging schief. Ja.
Irgendwie, das wiederholt sich. Und jetzt finden wir uns in die gleiche Situation.
Also, interessante Weichenstellungen, die da passieren im Vorfeld der Midterms, über die wir ja viel reden, schon seit Wochen, seit Monaten. Und das wird immer mehr, je näher das kommt. Und jetzt ein bisschen vielleicht Sommerpause hier und da, aber eigentlich geht es jetzt voll los, dann auch spätestens im August und dann im September auf dem Schlussspurt eben für viele Positionen. Und ja, das ist schon nicht unwichtig, was da passiert, gerade wie die Mehrheiten für Demokraten oder Republikaner ausgehen. Und deswegen kommen wir zu einem weiteren Thema, das wirklich interessant ist, denn vergangene Woche hat der Präsident die Führungsriege der EAC gefeuert, der Election Assistance Commission. Und das ist jetzt erstmal keine so zentrale Behörde oder Einrichtung, aber es ist deswegen interessant, weil es ist die Behörde, die der Kongress 2002, kurioserweise just als Lindsey Graham auch als Senator in den Kongress kam, gegründet wurde. Vor allen Dingen ist es eine überparteiliche Behörde, die geführt wird von 4 Leuten, 2 Republikaner, 2 Demokraten, die dafür zuständig ist, dass man Voting Equipment, würde ich mal sagen, also was ich von Wahlmaschinen bis Wahlzettel zertifiziert und vor allen Dingen aber auch den Bundesstaaten wirklich hunderte von Millionen von Dollar zuspielt, um eben Bundeswahlen korrekt durchzuführen. Also nicht ihre eigenen im Bundesstaat, aber eben Kongresswahlen, Präsidentschaftswahlen und solche Dinge. Es geht darum, um die Fairness, aber auch die Sicherheit von Wahlen zu garantieren. Und das Interessante ist, Trump hat die jetzt gefeuert und da gehen natürlich, schrillen natürlich sofort wieder Alarmglocken, wahrscheinlich auch bei dir, Jeff, denn es geht ja um die Frage, wie fair sind diese Wahlen, und Trump sägt ja an der Glaubwürdigkeit schon seit seiner Präsidentschaftswahl, die er verloren hat 2020, dass die gezinkt war. Und jetzt baut er, haben wir das Gefühl, schon so vor, so nach dem Motto, wenn ich gewinne, wird alles gut sein, und wenn ich verliere oder die Republikaner verlieren werden, ja, dann wird es da irgendwie Wahlbetrug gegeben haben. Oder, und das ist jetzt der Verdacht, den wahrscheinlich auf der Seite der Demokraten viele haben, wird er jetzt, wenn er diese Election Assistance Commission, also diese Unterstützungsbehörde für faire und freie Bundeswahlen, wenn er die jetzt quasi neu besetzt, was passiert da? Sind das dann Loyalisten? Sind das dann MAGA-Leute? Oder ist die sowieso dann quasi nicht mehr aktiv, weil die Führung nicht nachbesetzt? Und das sind alles so kleine Puzzlebausteine, die eben ja in Frage stellen, welche Midterms überhaupt auf uns zurollen.
Ja, es ist schon seit Anfang dieser zweiten Amtszeit, dass Trump weiß, er hat auf jeden Fall diese 2 Jahre, die ersten 2 Jahre, eine Mehrheit im Kongress. Aber wenn er will weiter machen und keine Opposition haben, keine Investigation, kein Risiko von Impeachment, dann muss er diese Mehrheit im Kongress behalten. Hm. Und er weiß, dass der Zwischenwahl, das findet im November statt, ist oft für einen Amtinhaber schwierig. Es ist oft in der Vergangenheit passiert, dass der Amtinhaber verliert der Mehrheit in der zweiten Halbzeit von der Amtszeit. Insofern, also Trump, man sieht, und wir haben schon darüber diskutiert, Ingo, dass er sieht ein bisschen desperate aus, dass er versucht alles. Wir haben gesehen im Januar, als wir über die ICE, die Einwanderungspolizei gesehen haben in Minneapolis, dass die Regierung hat gesagt, Pam Bondi, der damalige Justizministerin, hat geschrieben, okay, wir holen ICE raus von Minneapolis, wenn ihr die Voter List, die Liste von die Namen von alle Wähler in Minnesota schicken. Und was wir auch wissen, ist, das steht ganz klar in der Verfassung, dass the federal government in Washington hat nichts zu tun mit diese Wahlen. Das geht um die Bundesstaat. Jedes Bundesstaat darf entscheiden, wie das geht. Und deswegen ist es manchmal so schwierig, weil und jeder hat seine eigenen Regeln, seinen eigenen Prozess, weil das ist ihre Verantwortung, nicht die Verantwortung von der Nationalregierung. Insofern, Ingo, deswegen ist es passiert überhaupt, dass Trump könnte diese Leute feuern. Und wir haben schon in die letzte paar Folge über Urteile von der Obersten Gerichtshof gesprochen. Und das ist ein Direktresult davon.
Ja, in der Tat. Das ist nämlich etwas, was die Woche davor passiert ist. Einer dieser vielen Urteile, die immer vor der Sommerpause gesprochen werden vom Obersten Gerichtshof. Und wir haben ja auch gesagt, dass nicht bei allen Trump begeistert war. Ne? Stichwort Birthright Citizenship. Ne? Da haben sich die Richter gegen Trumps Willen gestellt. Aber eine Entscheidung war wirklich extrem zentral und da gab es auch großen Jubel im Weißen Haus dazu. Nämlich, es gab eine Klage quasi zur vorzeitigen Entlassung von Ex-Federal Trade Commission-Chefin Rebecca Slaughter. Die hatte Trump gefeuert, weil sie ihm nicht gepasst hat, weil sie nicht im Einklang mit den Prioritäten seiner Regierung war. So hatte Trump das sogar auch formuliert. Die passt mir nicht, die feuere ich. Aber sie war nun mal die Chefin einer unabhängigen Behörde, nämlich der Federal Trade Commission, die so eine Art Verbraucherschutzbehörde ist, also ne, so eine Art Bundeskartellamt, also die soll Wettbewerb fördern, gegen Monopolbildung vorgehen und solche Sachen. Und ist eine von diesen Behörden in den USA, die vom Kongress eingesetzt worden sind und wo eigentlich die Exekutive, also der Präsident, sich nicht so richtig einmischen kann oder darf. Und der Fall ging dann eben bis zum Obersten Gerichtshof, wo es darum ging, darf der Präsident die Chefin der FTC eigentlich feuern oder nicht? Und der Supreme Court hat gesagt, ja, darf er. Und die Opposition sieht das natürlich als die größte Ausweitung der präsidentiellen Macht seit Jahrzehnten in gewisser Weise. Und es ist tatsächlich eine Grundsatzentscheidung, die wirklich entscheidende Weichen auch stellen kann, ne? Weil es ja im Prinzip heißt, er kann jetzt, wie er will, als wäre es sein Kabinett, seine eigene direkte Mannschaft, Personal in, wie gesagt, bislang unabhängigen Behörden feuern. Behörden, die vom Kongress gegründet worden waren. Und das ist tatsächlich etwas, wo wiederum eben bei der Opposition, bei den Demokraten, viele Alarmglocken schrillen, weil es eben heißt, okay, der Präsident darf dann wohl alles oder was. Das ist ja eine enorme Machtausdehnung des Weißen Hauses. Und wir sehen, keine Woche später nutzt er dieses Urteil, diese Entscheidung, um eben jetzt einer anderen Behörde, nämlich bei der EAC, die Führungsmannschaft, obwohl die überparteilich war, wie gesagt, zwei Republikaner, zwei Demokraten auszutauschen und wer weiß, was dann da zu machen. Und das ist schon eine Entwicklung, die halt in diesen Grundsatzstreit reingeht, welche Macht hat der Präsident? Die Republikaner, und wir sehen das ja auch in diesem Project 2025, wie das angelegt ist, die konservativen oder auch reaktionären Kräfte in den USA sehen schon seit Jahren, seit Jahrzehnten versuchen sie, die Macht des Präsidenten auf eine exekutive Macht eben zu bündeln und weniger eben in den Maschinenraum der Demokratie sozusagen abzugeben, in die verschiedenen Behörden. Es gibt ja da ganz viele. Es gibt die Securities and Exchange Commission, die SEC, also die Finanz- und Börsengeschäftsaufsichtsbehörde oder the National Labor Relations Board gibt es. Ne? Das ist so eine Art Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechte-Schutzbehörde. Da geht es, ne, die gegen illegale Praktiken von Firmen und von Unternehmen vorgeht. Oder auch die FEC, die für die Federal Elections, die Bundeswahlkommission ist sozusagen, ja, die eben die Wahlkampffinanzierung beaufsichtige, die ist da ebenfalls betroffen. Und das ist auch ein echter Sieg überhaupt für diese konservative Bewegung auf der Rechten in der amerikanischen Politik, weil ja dieser Verwaltungsstaat, wenn man das so bezeichnen möchte, dieser Administrative State oder von den vielen MAGA-Anhängern wird es auch als der Deep State eben auch genannt, den schleifen die, aber da versuchen sie seit Jahrzehnten so zu schleifen. Und es war ja auch immer der Ansatz, dass man mit dieser Bürokratie in Washington keinen Staat machen kann. Also alle Vorhaben, die Trump in seiner ersten Amtszeit versucht hatte, ist ja da im Sande verlaufen und diese Behörden, die aus Sicht der Konservativen von Progressiven und Linken durchzogen sind, das war auch der Grund, warum Elon Musk ja mit dieser Doge-Behörde anfangs eben so viele versucht hat, da zu feuern, um das so ein bisschen einfach zu schleifen. Und man hat halt gesehen, dass sich da vieles tatsächlich auch ein bisschen widersetzt hat dem Präsidenten, aber das war auch der Sinn, dass da eben eine Exekutive auch ein bisschen hegt wird und dass das jetzt eben an der Spitze verändert werden kann durch diese Regierung, klar auch für künftige Regierungen, aber jetzt erstmal durch Trump, das ist natürlich ein Punkt, den jetzt auf der konservativen Seite in den USA viele feiern. Bislang konnten die immer nur gefeuert werden, wenn die sich grob fahrlässig verhalten haben. Also wenn die wirklich gegen ihre Aufsichtspflichten und ihre Befugnisse verstoßen haben, dann konnte man sie feuern. Aber jetzt ist es nur, wenn es eben nicht dem Präsidenten passt. Das gilt natürlich dann auch für künftige Präsidenten, ne? Also nicht nur für Trump, sondern für auch künftige demokratische Präsidenten. Aber also ich finde ganz interessant, wie in der Minderheitsmeinung zu diesem Urteil von Sonia Sotomayor, eine der Richterinnen auf der eher liberalen, progressiveren Seite am Supreme Court, die schrieb, nicht mal die englische Krone hatte solche Macht, als die Gründer der Republik gegen sie revoltierten. Ja, also das ist vielleicht ein bisschen zugespitzt, aber ja, es ist genau dieser Zweikampf, sag ich mal, zwischen den Lagern, wo es eben nicht nur um Ideologie geht, sondern grundsätzlich auch um die Machtbefugnisse der Exekutive.
Zusammen mit der Entscheidung von diesem obersten Gerichtshof, dass Trump hat absolute Immunität vor, was passiert in seiner Amtszeit. Also insofern, was macht diese Court? Was macht diese Gerichtshof? Das verstehe ich nicht. Also wenn die entscheiden, jedes Mal ihm mehr Macht zu geben. Weil wir sehen jetzt, er ist, also viele Leute haben Angst vor, ja, dass im November, dass die Zwischenwahlen nicht stattfinden, mindestens in ein paar wichtige Bundesstaaten, wo er könnte sagen, ja, wegen nationaler Sicherheit, wegen nationaler Emergency, Notfall, müssen wir das absagen oder, also es gibt viel verschiedene Szenarien und man will nicht eine Verschwörungstheoretikerin sein, aber man kann, wenn man sieht, was passiert, mit alles, was passiert und das gerade die neueste mit dieser Commission, man kann das gut vorstellen und man weiß, wie wichtig das ist für Trump, die Kontrolle von dem Kongress. Auch wenn er, ehrlich gesagt, geht nicht so häufig durch Kongress. Er hat nur ein Gesetz da verabschiedet. Er ignoriert die, wenn es geht um den Iran-Krieg und wenn es geht um das Haushaltsbudget. Aber irgendwie trotzdem, wie gesagt, also mit einer Mehrheit im Kongress, die könnten Investigationen, die könnten Impeachment-Verfahren anfangen. Insofern, er ist wirklich für ihn, es gibt kein Alternativ, als der Zwischenwahl für seine Partei zu gewinnen im November. Und er wird alles dafür tun.
Und es geht ja aber, um das nochmal nachzuschieben, ja nicht nur um die Wahlen auch jetzt im November, ne, sondern diese unabhängigen Behörden, die der Kongress eingeführt hatte, waren ja auch eben dafür da, damit so eine Art Regierungs Kontinuität auch gegeben ist, also unabhängig von welche Partei gerade im Oval Office sitzt, ne? Also dass man eben auch da Experten mehr zu Wort kommen lässt und weniger Lobbyismus eben auch hat, ne? Und das ist da so quasi der Tanker USA in seinem Alltag, wie gesagt, Maschinenraum, dass der auf einer gewissen Spur fährt, egal was jetzt die Exekutive macht. Und das ändert sich dadurch oder kann sich zumindest, das ist ja eben die Befürchtung, dramatisch ändern. Ich finde übrigens ganz interessant, dass die Richter am Supreme Court allerdings bei all den Behörden, die Trump jetzt sich nach Gutdünken zurechtbauen kann, mit Leuten besetzen kann an der Spitze. Eine Ausnahme haben die Richter allerdings dann doch eingezogen und nicht den Launen des Weißen Hauses ausgesetzt, nämlich die Federal Reserve, also die US-Notenbank. Und da bleiben diese Schutzklauseln, die jetzt für nichtig erklärt wurden, bestehen, die bleiben da erlaubt. Und deswegen ist auch die Entlassung von der Fed-Direktorin Lisa Cook, ja, die ist quasi, da hatte ja der Supreme Court geurteilt, das ist nicht möglich durch den Präsidenten. Das bleibt bestehen. Also das Lisa Cook, erinnern wir uns, hat Trump auch nicht gefallen, also nicht die oberste Chefin, aber eine der regionalen Direktorinnen der Notenbank wollte er loswerden. Das geht nicht. Und das finde ich schon interessant, denn jetzt bleibt die Fed die einzige wirklich unabhängige Einrichtung in den USA, wenn man so will, so ein Sonderstatus. Und die Begründung ist, weil sie zu wichtig für die wirtschaftliche Stabilität des Landes und der Welt sei. Ja. Und ich finde dann, das ist zwar, verstehe ich, nachvollziehbar, das ist so, das ist richtig. Aber das bedeutet ja im Umkehrschluss, dann sind die anderen offenbar nicht so wichtig.
Es bedeutet, dass die Wirtschaft ist wichtiger als die Demokratie. Also es zeigt auch, dass dieser Zug hat doch eine Bremse. Also wie die, wie dieses deutsche Lied geht. Und diese Bremse, die bremsen für der Fed. Also
ja, das stimmt. Also das ist kurios, weil es ist halt nicht dann, nicht, wie soll man sagen, es ist halt nicht konsequent. Also wenn du schon sagst, der Präsident hat die Macht und er soll mehr Machtfülle haben, dann müsste es ja eigentlich für alles gelten. Das ist dann schon sehr schräg, weil man eben auch Angst hat, das ist ja der andere Umkehrschluss, das könnte missbraucht werden. Und die Angst besteht bei den anderen Behörden dann nicht, oder wie?
Ja. Nee, das verstehe ich auch nicht. Aber wir sehen ganz klar und deutlich, dass die Mehrheit von dieser Entscheidung sind, es gibt eine ideologische Trennung zwischen die Mitglieder dieser Court.
Ja, also eine entscheidende Entwicklung, wie wir finden. Deswegen wollten wir unbedingt darüber sprechen. Aber natürlich sind auch noch andere Sachen passiert in den vergangenen Tagen. Und eine ganz zentrale auch aus deutscher, aus europäischer oder wo wir schon von Weltwirtschaft und Auswirkungen dessen, was da passiert in den USA, auf die Weltwirtschaft reden. Der Konflikt mit dem Iran, die Konfrontation mit dem Iran ist wieder aufgeflammt. Seit Mitte vergangener Woche gibt es wieder gegenseitige Angriffe. Der Iran hat Schiffe beschossen, um klarzumachen, wir bestimmen, wer hier die Straße von Hormuz kontrolliert und wir nicht. Und daraufhin haben die USA wieder Dutzende Stellungen und Ziele im Iran angegriffen. Dann wiederum der Iran reagiert mit Angriffen auf US-Stützpunkte. Also dann geht es jetzt schon so seit Tagen und Nächten, muss man ja sagen, hin und her, sodass Trump dann irgendwann auch wutentbrannt gesagt hat, ich kündige das Rahmenabkommen, das wir geschlossen hatten. All bets are off, alles wieder auf Null. Ja, und in der Tat, jetzt stehen wir wieder am Anfang. Wir sehen, der Iran will seine Kontrolle über die Straße von Hormuz absolut durchsetzen. Ist ja auch der wichtigste Hebel, den sie haben. Und Trump, tja, dem fällt es ja immer schwerer, das einerseits als Sieg weiterhin zu verkaufen, wie er immer so vollmundig verkündet hat, und gleichzeitig auch die Auswirkungen auf die Wirtschaft einzudämmen. Denn wir sehen, prompt sind die Ölpreise wieder gestiegen.
Auf jeden Fall, das habe ich am Wochenende gemerkt, als ich tanken wollte. Also ich glaube, auch viele andere haben das auch gemerkt. Also das kann es, ich habe das Gefühl, wir sagen das jede Woche, wenn wir über Iran sprechen. Es geht jetzt um die Straße von Hormuz, Punkt. Und das ist der Hauptpunkt. Also wie gesagt, wenn man sieht diese Punkte auf die MOU und was alles, es war eine Wunschzettel von Iran. Und man hat gewusst auch, dass das wird nie passieren, dass das, die USA würden nie Punkte wie das Geld, also erlauben, dass die Straße, dass die Iraner zum Beispiel diese Mautgebühr, dass die Iraner da installieren wollte. Also so viele Sachen, die total implausibel sind. Also das war einfach eine Art, weiß ich nicht, Trostpflaster, ein bisschen der Straße zu öffnen. Aber wie man sieht, wenn man nicht rein in die Details geht und nur ein Smokescreen ein bisschen, also schön redet, dann das bringt nichts. Also wir haben auch schon gesagt, dass die letzte Abkommen zwischen der Obama-Regierung und die Iraner hat 18 Monate gedauert. Also die Iraner sind durch jede Paragraph, jeder Absatz gegangen und jedes Wort ist wichtig. Insofern, man kann nicht einfach irgendwas durchwinken und dann denken, dass ja okay, jetzt läuft alles wieder. Also es wird nicht
eigentlich
passieren.
Eigentlich ist es eine komplette erwartbare Situation, in der wir da sind. Ja? Ja. Also es ist überhaupt nicht überraschend und wir haben eigentlich, man muss sich schon fast wundern, dass es so lange gedauert hat, bis wir jetzt wieder da sind, wo wir Anfang März letztlich fast schon wieder waren. Ganz so weit ist es noch nicht wieder gekommen. Also der Krieg ist jetzt nicht wieder in vollem Umfang ausgebrochen. Zunächst scheint es zumindest so. Aber ich habe auch keine Ahnung, in welche Richtung das jetzt gehen soll oder kann. Also es bleibt entweder in der Schwebe mit immer wieder aufflammenden Gefechten und dann heißt es wieder, okay, jetzt ist erstmal Ruhe, jetzt verhandeln wir wieder. Denn ich glaube, was Trump mit Sicherheit nicht will, ist, dass er wieder so wie die ersten 3-4 Märzwochen täglich und jeden Tag mit wirklich Hunderten von Zielen im Iran angreift. Andererseits sehen wir, wie der Iran ja, da auch keinen Zentimeter nachgibt. Und it's a mess, würde man wahrscheinlich sagen im Englischen. Ne?
Jetzt haben wir den Salat, sagt man auf Deutsch, oder?
Genau, now they have we the salad. Klasse, ein altes deutsches
Sauergurke
Sprichwort.
Und jetzt Salat.
Ja, eine sehr gemüselastige Folge heute. Ja, also ich weiß auch nicht, wie du sagst, wir drehen uns da auch ein bisschen im Kreis, weil vieles, was wir jetzt noch mal kurz angerissen haben, wir auch schon mal gesagt haben. Aber an der Stelle sind wir und ich habe nicht den Eindruck, dass wir sehen, dass die USA dann oder Trump genau weiß, weil die Hoffnung, die er immer hatte, damit möglichst viel brachialer Gewalt und Drohungen da einfach eine Öffnung in den Damm zu brechen oder wie auch immer, das materialisiert sich nicht, das entsteht so nicht. Und deswegen war dieses Thema Iran auch vergangene Woche beim NATO-Gipfel in Ankara natürlich Thema. Also wir haben da gesehen, er kam da polternd rein und hat dann nochmal allen die Leviten gelesen, würde man sagen, im Deutschen. Also hat sie quasi nochmal ermahnt und angepflaumt. Sagt man auch, jetzt immer nicht ins Gemüse, sondern ins Obst. Ja.
Lebensmittel.
Ja, genau. Nein, also es hat den Spaniern gedroht, dass sie überhaupt keinen Handel mehr mit ihm machen, weil die eben die Durchflugerlaubnis nicht erteilt hatten und all diese Dinge. Das war auch das einerseits, finde ich, erwartbar, dass jeder NATO-Gipfel fängt erstmal so mit an, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie verhält sich Donald Trump? Und dann, wenn der Rauch sich so ein bisschen verzogen hat, hat man hinter den Kulissen, in den Hinterzimmern und bei den Besprechungen wohl dann doch irgendwie einen Kurs gefunden. Aber es gehört halt immer diese Inszenierung offenbar dazu, dass Trump auch für seine Wähler zu Hause zeigt, guck mal, ich knüpfe mir hier diese treulosen Tomaten, um da jetzt nochmal im Gemüsesprech zu bleiben, vor.
Also und, alle Reportagen sagt, dass Trump hinter der Kulissen, also wenn ja wirklich die Kamera nicht da sind, wie du sagtest, also er ist eigentlich viel freundlicher und alle haben von einer Liebesfest gesprochen. Ich glaube, nur Meloni und Trump hatten keine Liebe zwischen die beiden, als sie hat, Stichwort, auch ein bisschen spielen vor der Kamera für die sein eigenes Land. Meloni ist wirklich, zeigt, wie sie sagte, also I would never beg and Italy would never beg. Also,
ich würde nie flehen, ja. Und
ja, also und zeigt das auch, als sie Trump die Hand gegeben hat. Sie hat es auch genommen, aber hat ihm dann also sehr scharf angeschaut und hat ihre Augen gerollt und hat nicht mitgemacht mit seiner, oh komm, Schatzi, es war nur ein Witz. Und sie hat man gesehen, nee, war das nicht und ist nicht lustig.
Ja, weil das für Staats- und Regierungschefs in Europa scheint es immer mehr auch ein Wahlkampfmittel zu werden, wie man sich gegenüber Trump positioniert. Also Sanchez zum Beispiel in Spanien, dem könnte fast nichts Besseres passieren, als quasi in Trumps Ungnade zu fallen. Und ich glaube, Meloni sieht das so ähnlich, ne? Dass man sagt, hey, guck mal, liebe Italienerinnen und Italiener, der beschimpft uns, der will uns hier irgendwie, was weiß ich, was diktieren, das machen wir nicht mit und deswegen zeige ich mich hier sperrig. Aber dann, wie du sagtest, Jeff, hinter den Kulissen scheint man da einiges erreicht zu haben und was auch interessant ist, wir kommen in einen Modus, wo Trump ja immer als der Dealmaker dasteht, als derjenige, der eben irgendwelche Verhandlungen trifft. Und letztlich hatte ich das Gefühl, ist dieser NATO-Gipfel als eine große Waffenmesse zu Ende gegangen, wo man halt irgendwelche Rüstungsdeals dann irgendwie verkündet und verabredet hat. Wir haben ja mitbekommen, einerseits hat Trump der Ukraine, da ist er ja wieder mit mehr Unterstützung dabei, und das hatte Lindsey Graham kurz vor seinem Tod ja auch angekündigt, dass er auch diese Sanktionen gegen Russland jetzt mitgehen will, aber dass er eben auch der Ukraine, die ja dringend Luftabwehr braucht, eine Lizenz anbietet für die Patriot-Systeme. Baut sie doch selber. Das ist so ein bisschen Trumps altes Geschäftsmodell. Der hat ja immer die Lizenzen für seinen Namen verkauft und dann haben Hotels Trump Hotel oder Trump Golf Course oder was auch immer dran geschrieben und er hat dann einfach Beteiligungen kassiert. So scheint das jetzt auch zu laufen. Die USA geben den Ukrainern die Möglichkeit, obwohl das jetzt natürlich nicht über Nacht geht, aber da Patriot-Flugabwehrsysteme selber zu bauen und dafür kassieren sie dann Lizenzen.
Ich glaube, das war irgendwas überraschend für Zelensky, eine willkommene Überraschung, aber wie wir wissen auch, das ist ein großer Schritt nach vorne, aber es ist auch, das kostet viel Geld und ist sehr komplex und wird lang dauern. Also wie man weiß, die Ukraine, also guck mal, was die gemacht haben mit so wenig, diese Drohnenkrieg. Alle haben gedacht, dass dieser Krieg würde in 2 Wochen zu Ende sein und dass die noch da sind und dass die Moskau attackieren. Jetzt ist irgendwas, das niemand erwartet hat. Insofern vielleicht mit dieser Lizenz geht's gleich los, aber von aller Seiten, alle sagen, dass es wird teuer und es wird lang dauern.
Ja, und teuer wird auch ein anderer Deal, der verkündet wurde am Rande dieses NATO-Gipfels, nämlich für Deutschland. Wir erinnern uns, Präsident Joe Biden hatte versprochen, aufgrund der russischen Bedrohung auch und auch aufgrund der Stationierung von Mittelstreckenraketen in der Enklave Kaliningrad durch die Russen, dann ebenfalls auch Mittelstreckenraketen in Deutschland zu stationieren, die wir ja so nicht haben, und nämlich Tomahawk Cruise Missiles. Trump hat das dann aber immer wieder als Hebel, ich sag mal als Strafmaßnahme benutzt und immer offen gehalten, kommen sie doch, kommen sie nicht oder wie. Und jetzt hat der Bundeskanzler Friedrich Merz eben verkündet, okay, wir werden sie haben, wir werden Tomahawk Cruise Missiles, Mittelstreckenraketen mit großer Reichweite als Abschreckung gegen Russland bekommen, aber wir werden dafür bezahlen müssen. Hm. Und Joe Biden hatte das noch quasi mit US-Militär und Personal auch, wenn man so will, kostenlos in gewisser Weise in Aussicht gestellt. Jetzt werden wir sie kaufen. Was, muss ich allerdings sagen, Jeff, andererseits, ich aus Trumps Sicht durchaus auch nachvollziehen kann. Also
das ist der Deal, ne? Also er macht einen Deal, wie wir es so häufig gesagt haben. Es ist ein transactional Beziehung. Und klar, also aber was auch diskutiert war auf diese Zeit in Ankara, war dieser Prozent, das NATO-Mitglieder bezahlen muss. Und wie wir wissen, Trump ist nicht die erste Präsident, die hat Druck gemacht, an die anderen Mitglieder von NATO mehr zu bezahlen. Aber erstmal war das 2,5 und jetzt redet er ganz klar und deutlich von 5%, was eine Zahl ist, das für viele Mitglieder wahrscheinlich sehr unrealistisch ist, oder?
Ja, wobei Deutschland jetzt natürlich sehr, wir sehen das im neuen Haushaltsentwurf auch von Lars Klingbeil, ja, da ist eine Menge, wir haben ja quasi die Schuldenbremse für Militär- und Rüstungsausgaben aufgehoben, dass da schon eben auch viel Geld fließt. Und ja, also ich glaube, wenn es funktioniert, auch als Abschreckung, dann ist das auch richtig investiertes Geld. Aber es ist schon interessant, weil ich habe das oft auch gehört von Freunden deines Vaters, Jeff, in den Interviews, die ich da auch geführt habe, auch mit Ex-Militärs, ne, die sagen, naja, wir hätten auch gern ein besseres Sozialsystem hier in Amerika und würden auch gerne lieber Geld stecken in die Wirtschaft, in den Ausbau von Schulen oder was auch immer. Und wir hätten auch gerne ein engmaschigeres Sozialnetz wie ihr in Deutschland. Warum sollen wir unsere Steuermilliarden eben für eure Verteidigung ausgeben? Warum sollen wir die Tomahawks da hinstellen und das Militär, dieses Personal mitschicken, die die bedienen und so? Ich glaube, damit können viele jetzt mehr mitgehen, sagen, okay, wenn ihr die kauft, dann... könnte sie
aber
haben.
Schwer zu sagen jetzt, wenn wir wissen, dass der Präsident hat in seine erste Jahr von seiner zweiten Amtszeit 2,2 Milliarden verdient. Also man redet von, wir würden auch gern mehr Geld investieren in was anderes. Also,
ja gut, aber das hat er ja privat, wenn man so will.
Aha, privat durch ein Geschäft,
durch sein Amt. Okay,
reguliert.
Okay. Wir haben das in der vergangenen Folge ausführlich besprochen, zum Nachhören, auch in der ARD Sounds App natürlich. Nee, du hast vollkommen recht, das ist schwer. Aber ich finde, naja, zumindest hat es sich nicht da verkantet an der Stelle. Ne? Wir sagen, solange, bis wir eigene Kapazitäten dieser Art aufbauen, und auch das ist ja in Planung, aber es passiert ja nicht über Nacht, helfen uns diese Mittelstreckenraketen zur Abschreckung jetzt erstmal bis dahin, und dann hat das halt einen Preis. Und das ist das, wie du sagtest, typische Donald Trumpische, everything has a price tag. Und das versucht er ja bei den Iranern irgendwie auch rauszuhandeln, aber den geht er eben nicht mit, und da verkannten sie sich noch. Aber mit den NATO-Partnern ist es natürlich einfacher, und ja, wir sehen, wie das auch um sich greift, denn wir haben einen weiteren Rüstungsdeal, das ist ja der letzte, über den wir hier reden wollen an dieser Stelle, aber auch das wurde vergangene Woche eben bekannt, und das ist halt für die deutsche Rüstungsindustrie wiederum, jetzt die Tomahawks sind gut für die amerikanische Rüstungsindustrie, aber für die deutsche Rüstungsindustrie eben die Nachricht, dass Kanada eben ein Dutzend U-Boote in Deutschland und Norwegen ist eine Kooperation bestellt hat und kaufen wird. Und das ist dann ja auch
der
eine...
Deal gute... in Kiel.
Ja, genau. Schönes Wortspiel, genau. Der Deal für Kiel, ja, für die Werften, die das bauen, und Wismar, muss man dazu sagen, und natürlich unzählige Lieferer, Zulieferer. Aber ja, das ist schon auch interessant eben, dass da sich die Kanadier auch eben, man hätte ja sagen können, ihr könnt ja auch amerikanische U-Boote kaufen.
Also eigentlich war das zwischen Deutschland und Südkorea. Und am Ende, die haben beide gefragt, ja, was kriegen wir davon? Und es war dann eine große Wettbewerb zwischen die zwei Länder. Und am Ende haben die für Kiel entschieden. Also das ist eine große, wenn man sieht die Schlagzeilen über Volkswagen zum Beispiel in die letzte Zeit und wie es läuft, es ist eine große Gewinn auf jeden Fall für die deutsche Industrie.
Ja, ein riesiger Milliardendeal. Und ja, was interessant, denn man könnte ja auch sagen, ich glaube, aus kanadischer Sicht könnte man sagen, wir müssen mehr Allianzen bilden, weil ich meine, nach wie vor, auch bei diesem NATO-Gipfel hat Trump wieder erneuert seine Bestreben, Grönland beispielsweise haben zu wollen. Und ich meine, dass Kanada jetzt aus dem Schneider ist, um nicht 51. Bundesstaat werden zu wollen, dieser Regierung, ist auch nicht so gegeben. Ne? Deswegen versuchen die Kanadier sich gerade so ein bisschen zu diversifizieren und nicht so an diesen Nachbarn, den großen Nachbarn im Süden gekettet zu sein.
Wie so viele Länder. Ich glaube, wir würden aufwachen irgendwann nach Ende der Trump-Zeit und würden sehen, dass die Welt sieht sehr, sehr unterschiedlich aus. Und das ist genau, weil die USA ist da nicht der verlässliche Partner wie vorher.
Das ist, glaube ich, das kann man jetzt schon auch sagen, in der Tat, dass diese Welt nach Trump oder auch während Trump eben eine andere ist als zuvor. Und mit dieser ziemlich offensichtlichen Erkenntnis, würde ich sagen, beenden wir diese heutige Folge. Vielen Dank fürs Interesse, fürs Zuhören, und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Und wenn ihr Lust habt auf weitere Podcasts, dann haben wir jetzt noch folgenden Hörtipp für euch.
Stellt euch vor, ihr spielt Tabu und einer sagt Headbanging und Metal und Matsch.
Wacken!
Ja, Wacken. Immer neu, immer gleich.
Moin Metalhead, schön, dass ihr wieder da seid.
Ich bin Maja Bachtiarewitsch und in unserem Podcast Wem gehört Wacken? Betreten wir die Wackenwelt durch die Hintertür.
Wir waren ja irgendwo ein Team damals, also ob am Tresen und privat oder auch beim Fußball und so.
Ich denke immer viel an die alte Zeiten zurück, weil das war viel schöner, weiß nicht.
Es geht um unbesungene Helden, vergessene Gründer, verschwiegene Konflikte und natürlich um die Zukunft.
Die Seele wurde verkauft, definitiv.
Haben wir da die Seele verkauft? Wenn sie clever sind, machen sie es gut weiter, hören weiterhin auf die Fans.
Wem gehört Wacken? Metal, Mythos, Millionen. Ein Podcast von NDR Schleswig-Holstein. Im Juli in ARD Sounds.